BR Heimat lesen.
Moosbichler als Missionar. Der Schuster Blasi passte nicht in den Rahmen der biederen Dorfbewohner von Hartering. Als Bub war er einmal einige Jahre in einer Klosterschule, weil es der Wunsch seiner Mutter, der braven Schusterin, war, dass ihr Sohn Geistlicher werde. Aber nachdem er nach 4 Jahren mit Ach und Krach die beiden ersten Klassen hinter sich gebracht hatte, gab der Pfarrer den Schustersleuten den dringenden Rat, ihren Buben aus der höheren Schule herauszunehmen und ihm das ehrsame Schusterhandwerk lernen zu lassen. Der Vater war so vernünftig, diesen guten Rat zu befolgen, und so wurde der gute Blasi eben Schuster. Weil er aber Mensa deklinieren konnte und auch noch einige andere lateinische Brocken behalten hatte, fühlte er sich über seine Dorfgenossen erhaben. Und als er dann später als Geselle noch einige Jahre in die Stadt kam, war's ganz aus. Nach dem Tode seines Vaters übernahm er das väterliche Anwesen und die Werkstatt und wurde so wieder Bürger der kleinen Gemeinde. Er kehrte zurück als aufgeklärter Mann und mit einem handfesten Hass gegen die Kirche, denn er gab dem Pfarrer die Schuld, dass er damals nicht weiter studieren durfte. Die biederen Bauern erschreckte er mit seinen Reden, die er im Wirtshaus am Biertisch führte. Er leugnete Gott, wetterte gegen die Kirche und deren Einrichtungen und ganz besonders gegen die Geistlichen. Ja, so aufgeklärt und gescheit kam sich der Blasi vor, und in Wirklichkeit war er doch weiter nichts als ein Riesenrindvieh. An den Sonnenfeiertagen erledigte er die schmutzigsten Arbeiten, karrte Mist auf seinen kleinen Acker, grub den Garten um, pumpte die Jauchegrube aus und versäumte nie, in seinem zerlumptesten Arbeitsanzug über den Kirchplatz zu gehen, wenn die Leute nach dem Hochamt das Gotteshaus verließen. Mit Wonne rief er dabei den Kirchgängern hämische Bemerkungen zu, die er für geistreich hielt. Dass nur ganz dumme Menschen das lächerlich machen, was anderen heilig ist, so weit reichte die Einsicht des Blasi nicht, obwohl er Mensa deklinieren konnte. Wegen dieser dauernden Provokationen schuf sich der Blasi viele Feinde im Dorf. Und der Forstaufseher Moosbichler sagte einmal zu dem Dorfgeistlichen: »Hochwürn, den Kerl mache ich nur katholisch, da kann er sich nicht drauf verlassen.« Der Geistliche, der Moosbichlers Methode kannte, die er bei den Holzdieben anwandte, ermahnte den braven Forstaufseher: »Moosbichler, bitte vergreifen Sie sich nicht an dem Mann. Sie würden sich nur die Hände schmutzig machen und würden doch keinen Erfolg haben. Wir wollen es dem Herrgott überlassen, dass er den verirrten Menschen wieder auf den rechten Weg zurückführt. Beten dürfen sie für ihn, aber schlagen dürfen sie ihn nicht.« Obwohl Moosbichler ein guter Christ war, bezweifelte er doch sehr, dass dem Schuster Blasi mit Gebeten zu helfen sei. Davon versprach er sich wenig Erfolg und sann seiner Natur gemäß auf handfestere, weltliche Maßnahmen. Als er einmal mit meinem Vater über den Schuster Blasi sprach, sagte er:
»Der Herr Pfarrer ist schon gut. Sagt er nicht neulich zu mir, wer ihm gesagt hat, dass ich den Lumpen nur katholisch mache, ich soll ihm ja nicht schlagen, sondern für ihn beten. Wie sich der gute Mo das vorstellt, he? Ich für einen Schusterblase beten. Herschlagen tue ich ihm recht. Das ist die einzige Sprache, die der versteht. Beten. Ha, dass ich nicht lach. Was meint es, wenn ich für die Holzdieb bloß beten tat? Der ganze Wald war schon gestohlen. Sagst du es nicht auch, Herr Forstverwalter?«
Mein Vater stimmte lachend zu, glaubte aber, seinem treuen Untergebenen den Rat geben zu müssen: »Moosbichler, lassen Sie sich mit dem Kerl nicht ein. Der spinnt ja, und er kann auch nicht viel Schaden anrichten, weil ihn doch kein Mensch ernst nimmt. Wenn Sie ihn verprügeln, zeigt er Sie an, und dann werden Sie obendrein noch bestraft. Das ist der Kerl doch gar nicht wert.«
»Da haben Sie eigentlich recht, Herr Forstverwalter«, meinte Moosbichler nachdenklich. »Aber wissen's, wenn er allerweil so dammisch der Herretter auf der Gesicht, na, juckt's mich fast schon oft saumäßig in die Hände. Ich mein, der wird da einmal eine von mir fangen, wenn mir der Gaul durchgeht. Der braucht ja nicht in Kirch gehen, wenn er nicht mag. Jeder soll da, was er für richtig hält. Aber die anderen Leute sollen ihn ruhig lassen, der Hausdepp, der ganz gescheite. Und dabei ist er so saudumm, dass gar nicht mehr feierlich ist«, fuhr der Muckl erbittert fort. »Der, wenn so lang war, wie ein dummes Kunter aus der Dachrinne von der Kirche saufen. Ich sag Ihnen, Herr Forstverwalter, abergläubisch ist der Depp wie ein altes Weib. Eine schwarze Katz, wenn ihm über den Weg läuft, kehrt er wieder um. Und am Freitag oder am 13. geht er nicht auf Straß, weil er meint, er könnte sich einen Hexenbrecher oder er könnte überfahren werden. Und meines, der ging auf die Nacht am Friedhof vorbei. Nicht ums Verrecken tat er das. Lieber macht er einen Mordsumweg, wenn er vom Wirtshaus abgeht. Aber ein Biertisch Meier fressen und Rechblätter herin, das kann er, der Kläufe. An einem Sonntag, kurz vor Ostern, herrschte im Dorf große Aufregung. Nach dem Gottesdienst standen auf dem Kirchplatz die Leute in Gruppen beisammen und besprachen das große Ereignis, das sich an diesem Tage zugetragen hatte und von dem sie alle Augenzeugen waren. Der Schuster Blasi war in der Kirche.
»Ja, und kommuniziert hat er auch«, sagte die Angerbäuerin, »also muss er vorher Beicht auch haben. Vielleicht hat er das im Pfarrhaus da oder in einer anderen Pfarrei, denn bei uns hat ihn niemand am Beichtstuhl gesehen. Und in der Predigt hat der Herr Pfarrer gesagt, im Himmel herrscht mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte. Das war bestimmt auf den Blasi gemünzt. Seit Jahr und Tag ist er nicht mehr in der Kirche gewesen und uns hat er derbleckt. Auf Kirche hat er geschimpft und geflucht hat er wie ein schwerer Reiter. Und heut hat er kommuniziert. Ich möcht bloß wissen, wie das zugegangen ist, dass sich der bekehrt hat.«
Das wussten aber nur Nepomuk Moosbichler und dessen Schwager, der Dorfschmied. Sie sagten aber keinem Menschen etwas davon, nicht einmal ihren Frauen. Nur meinem Vater hat es der Muckel Monate später unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit erzählt, als einmal die Rede auf den Schusterblase kam, der seit diesem denkwürdigen Sonntag ein guter Christ geworden war.
Einer sag ich's, wie das gewesen ist mit der Bekehrung vom Blasi, Herr Forstverwalter, aber Sie müssen mir versprechen, dass niemand nichts davon verzeihen von der Geschichte.
Nachdem mein Vater dieses Versprechen gegeben hatte, fuhr Moosbichler fort.
Wenn ich wieder einmal an einem Sonntag vor der Kirche angegangen bin, läuft mir der Haderlump in den Weg und feigst mich an. Muckel, du hast ganz dreckige die Hosen mir. Das kommt vom Rumrutschen vor deinen Heiligen.
Ich hab ihm gar nicht angegeben, dem Deppen, und hab mir gedacht, du kannst mich kreuzweis aufdämischen. Aber Gift hab ich mich doch und hab drüber nachsinniert, was ich da kund, dass dem sein Dreckschleidern einmal für allweil gestopft wird. Am liebsten hätte ich ihn recht hergeschlagen, wenn er auf die Nacht vom Wirtshaus heimgeht. Ein paar Tage später hab ich in die Stadt fahren müssen, weil ich was zum Besorgen gehabt hab.
Das war in der Faschingszeit. Da waren in einem Schaufenster Gesichtsmasken ausgestellt. Eine greislicher als die andere. Und eine war dabei, die greislichste von alle, ein schwarzer Teufelslauf mit Hörner und einem blutroten Mai. Ich hab nachher beim Brückenwirt ein paar halbe Bier getrunken und was gegessen. Und da ist mir wieder Blitz ein Gedanken eingeschossen. Mir ist eingefallen, dass der Schusterblase so abergläubisch ist und dass ihr mit deren Larven einen solchen Schreck einkommt, dass er in die Hosen scheißt. Ich nix wie ein Nein, das Geschäft und die Larven kauft.
4 Mark und 50 Pfennig hat's gekostet, aber das Geld hat mich nicht gereicht.
Daheim bin ich gleich zum Schmied umi, der wo's mein Schwager ist, und hab ihm gesagt, wo ich mit dem Blase vorhab und hab ihm bitt, dass er mir hilft. Der Schmied fährt nämlich jeden Donnerstag in die Stadt zum Eisenhandler und der Schuster in die Gerberei. Mit 8 Zug auf die Nacht fahren sie allweit zurück. Ich hab also mit meinem Schwager ausgemacht, dass er am Schuster am nächsten Donnerstag beim Brückenwirt einen Rausch aufhängen und erst mit dem 9:30 Zug zurückfahren soll. Ich darf dann im Wald zwischen der Station und Hattering warten und einer als Teufel maskiert erscheinen.
Mein Schwager war gleich Feuer und Flamme
und hat sich saumäßig auf die Pfundsgaudi gefreut. Es war eine ziemlich helle Nacht damals, weil fast Vollmond gewesen ist. Ich hab mich an dem Waldstrassel bei der alten Eichen hinterm Busch angesetzt und hab auf die 2 gewartet. Ausgeschaut hab ich, dass ich mir vor mir selber gefürcht hab.
Überm Gewand hab ich meinem Schwager sein ledern Schmiedschurz fei angehabt und am Bauch hab er mir eine dicke Wohnketten bunten, das recht rasselt.
Und hinterm die Joppen hab ich einen Keibelschwurf ungenäht, den ich mir vom Metzger besorgt hab.
Wie ich die 2 von der Weiten hab kämen sehen, hab ich die Larven vors Gesicht bunten.
Der Schuster hat nicht schlecht gelogen gehabt.
Schon von aller Weiden hab ich ihn blären hören und die ganze Straße da braucht so, ist er umeinander torkelt.
Wie es nachher ganz nah da waren, bin ich hinausgesprungen vom Wald auf die Straße und hab mit der Ketten gerasselt.
Der Schmied hat einen Schrotter und ist davon gerannt.
Das war nämlich ausgemacht. Der Schusterblase aber ist wie ein ogennagelt stehen geblieben und hab mich angestarrt wie ein Geist.
Ganz kein Weiß ist er gewesen und mit den Zehen geklappert. Ich sag's Ihnen, Herr Forstverwalter, das war ganz schaulich.
Ich hab meine Stimme versteht und hab gesagt: So, Schusterblase, hab ich dich erwischt. Jetzt nimm ich dich gleich mit. Meine Großmutter hat den größten Kessel schon angeheizt und wartet schon auf dich. Die hab ich nämlich schon lang holen wollen.
Na, hab ich pfiffen und gefaucht und hab mit der Ketten gerasselt und bin um ihn rumtanzt wie ein Arischer. Der Blase hat kein Wort rausgebracht und hat am ganzen Leib zittert. Nachher hat er das Kreuz gemacht, hat sich ganz langsam auf die Knie niederlassen und hat gespielt wie ein Reiher. Das ganze bei uns Abendessen hat er gekotzt und ich glaub, hinten ist er auch ausgegangen, weil er auf einmal so gestunken hat. Ich hab nur ein bisschen gewartet und dann hab ich gesagt:
So, jetzt nimm Abschied von der Welt. Schau dir die Sterne am Mond und die Bäume nochmal an. Dann ruhe's mal ab in die Hei.
Jesus, Maria und Josef, Herr Teufel, hat er gewimmert. Das wirst doch nicht tun, bittchen. Lass mich nur das eine Mal noch da.
Nein, nein, mein Lieber, hab ich gesagt, jetzt ist spät, jetzt kehrst mir. Du hast lang nur geschimpft auf Kirch und hast Leid erblickt, die was da haben für ihre unsterbliche See. Auf einen Burschen wie dich hab ich mich schon lang gefreut. Geh nur mit, das Pech kocht schon im Kessel und meine Großmutter wart auf dich.
Da hat er die Hände aufgehebt und hat mich angefleht. Na, lieber Herr Teufel, um alle Heiligen wollen, lass mich da, ich bin gar recht schön, lass mich da. Ich will alles da, was du verlangst, aber lass mich nur das eine Mal noch da. Sag, was ich tun soll, dass du mich nicht mitnimmst. Alles tue ich, was du verlangst, aber bitte, lass mich da.
Ich hab erst ein bisschen gefaucht und dann hab ich gesagt: Es gibt nur eins, das dich noch mehr retten kann.
Sag's, lieber Herr Teufel, tu's. Ganz bestimmt tu's. Alles tu ich, was du haben willst, hat er geschluchzt.
Also, sag ich, wenn's von jetzt an einen christlichen Lebenswandel führst, wie ihn deine Eltern geführt haben und wie ihn alle anderen Leute im Dorf führen, dann lass ich die Heiden noch mehr aus. Aber das eine sage ich dir, einmal noch, wenn's du auf Kirch schimpfst oder auf die Religion, dann hol ich dich noch in der selbigen Nacht.
Dann hab ich wieder recht kreislich gefaucht und mit der Ketten gerasselt und bin im Wald verschwunden.
Ein bisschen weiter vorn hab ich mich wieder an Strassel geschlichen, weil ich doch sehen haben wollte, was der Heid jetzt macht. Er ist allweil nur auf dem Weg nirgelt und ich glaub, er hat nur mal gespimmt. Endlich ist er aufgestanden, hat nach alle Seiten gehört und ist dann in einem Saus auf Hartering zugerinnt. Sehen's, Herr Forstverwalter, so hab ich den Herr Lodri bekehrt. Aber geh, Sie sagen bestimmt, nehmt nix davon.
Also Moosbichler, seufzte mein Vater, der vor lauter Lachen noch ganz atemlos war. Sie sind unbezahlbar. Sie brauchen keine Sorge haben. Ich sag bestimmt niemandem was. Denn wenn der Schuster erfahren hätte, dass Sie der Teufel waren, dann wäre er gleich wieder derselbe Lackel, der er vorher war.
Aber dem Herrn Pfarrer darf ich's doch erzählen. Der freut sich sicher, dass er in seinem Dorf einen so erfolgreichen Missionar hat.
Ja, wenn's meinen, sagte Moosbichler zögernd, dann können Sie es ihm schon verzeihen.
Aber meinen es nicht, dass er mich dann recht schimpft, der Herr Pfarrer, weil ich mir als Teufel ausgegeben hab. Ich mein, wegen Amtsanmaßung sozusagen. Nein, Moosbichler, der schimpft Sie bestimmt nicht, beruhigte mein Vater.
Der Herr Pfarrer lacht Tränen, wenn er das erfährt.
Nach einer Weile meinte Moosbichler:
Da können Sie aber sehen, Herr Forstverwalter, was der Schusterblase für ein Rimpfig ist, dass er nicht gespannt hat, dass da was nicht stimmen kann. Das darf er mal Sau im Stall wissen, dass der Teufel zu keinem Knecht sagt.
Tja, das darf ja mein Sau im Stall wissen, dass der Teufel zu keinem nicht sagt, er sollte einen christlichen Lebenswandel führen.
Mein Vater hatte richtig prophezeit. Der Herr Pfarrer hat wirklich Tränen gelacht, als er ihm Moosbichlers Bekehrungswerk erzählte.